Okay, wir sind in der Apostelgeschichte, im vierten Kapitel heute. Ups. Keiner Betriebsunfall. Letzte Woche hatten wir das Wunder mit dem Lahmen, wo Petrus und Johannes im Tempel waren und dieser lahme Mann, der von Geburt an seit über 40 Jahren gelähmt gewesen ist. Und Petrus sagt zu ihm im Namen Jesu Christi des Nazareas, steh auf und richtet ihn auf. Und der geht und springt im Tempel herum und freut sich. Und dann fängt Petrus an zu predigen. Verkündet die Auferstehung von Jesus und dass Jesus diesen Mann heil gemacht hat. Wir haben gesehen, dass Jesus dasselbe in unserem Leben getan hat. Weil wir waren der lahme Mann. Und Jesus in seiner Gnade hat sich nach uns ausgestreckt. Er hat uns gerettet, dass wir Beziehung haben dürfen. Und so ist der Petrus noch immer im Tempel und predigt Jesus. Und in Vers 1 heißt es, während sie aber zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, die es verdroß, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie in Gewahrsam bis an den Morgen, denn es war schon Abend. Interessant, zu der Zeit, als Jesus noch gelebt hat, waren die Traditionalen, die Pharisäer, die das Gesetz bis ins Detail eingehalten hat, die Gesetzlichen, das waren die, von denen die meiste Verfolgung ausgegangen ist gegen Jesus. Aber jetzt, wo Jesus auferstanden ist und durch seine Gemeinde wirkt, in seiner Gemeinde wirkt, das ist interessant, dass sich das verschoben hat. Dass jetzt eigentlich die Gemeinde am meisten verfolgen, die Sadduzäer sind. Und das sind die Liberalen gewesen, die gesagt haben, die Auferstehung gibt es nicht, Wunder gibt es nicht. So wie die Liberalen heute halt. Und Petrus steht im Tempel und predigt die Auferstehung von Jesus. Und die Sadduzäer waren eine kleine Sekte, aber eine sehr machtvolle, haben die hohen Priester, die Priesterschaft gestellt. Und die waren natürlich angefressen, die waren verärgert, dass der Petrus da von der Auferstehung von Jesus predigt. Aber im Vers 4, viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Ich mag das. 5000, das sind nur die Männer. Das ist der Erweckung. Den Tag vorher hat er gepredigt, da waren es 3000, oder jetzt sind es 5000 Männer. Und es heißt, so viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Es war gar nicht so sehr das Wunder, es war das Wort Gottes, was das Herz berührt hat, was überzeugt hat. Hebräerbrief im vierten Kapitel heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes ist machtvoll, da ist Kraft da, es ist wirksam. Erzähle anderen Leuten das Wort. Gib das Wort Gottes weiter, da ist Kraft drinnen. Und da sind diese Männer, diese Menschen überzeugt worden, sind sie angesprochen worden, weil das Wort Gottes ihr Herz berührt hat. Im Vers 5, es geschah aber am folgenden Tag, dass ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten sich in Jerusalem versammelten. Und Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas, wir kennen die schon, und Johannes und Alexander und so viele vom hohen priesterlichen Geschlecht waren. Und nachdem sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Das war keine nette Frage, das war eine Fangfrage. 5. Mose im 13. Kapitel. Hat Mose gesagt, wenn ein Prophet aufsteht und wenn der ein Wunder tut oder eine Prophezeiung tut und die trifft ein oder er tut ein Wunder und dann sagt, das Wunder ist durch irgendeinen anderen Namen als Gott, durch irgendjemand anderen vollbracht worden, ja, dann soll dieser Prophet getötet werden oder dieser, der das Wunder tut. Und so war das eine ernste Frage hier. Sagen, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Und die haben nur darauf gewartet, dass sie sagen, in dem von Jesus von Nazareth. Die haben die Steine schon in der Handtasche dabei gehabt. Interessant auch, das waren genau dieselben Leute, die Jesus verurteilt haben. Wir erinnern uns, der Petrus war draußen am Feuer und die Magd ist dahergekommen und hat gesagt, ja, du redst auch so ein bisschen komisch. Was, bist auch einer von denen, ha? Und Petrus sagt, nein, nein, hat Jesus verleugnet. Aber jetzt hier steht er vor denselben Leuten, die Jesus verurteilt haben. Das waren die Obersten des Volkes, die hohen Priester. Und wir sehen, er wird ihnen so richtig das aufs Auge drücken. Wir sehen den Freimut und, die Mut und den Mut von dem Petrus. Vers 8, da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligen Geist zu ihnen. Was war der Unterschied? Petrus war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und er sprach zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sage ich allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Ja, Petrus hält nichts zurück. Im Namen von Jesus von Nazareth, der auferstanden ist. Ich weiß, ihr glaubt nicht an die Auferstehung, aber Jesus von Nazareth, der auferstanden ist, in diesem Namen steht dieser Heil für euch. Und das ist der, den ihr gekreuzigt habt. Ich mag diesen Freimut von Petrus. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann sagt in Vers 11, das ist der Stein, der von euch den Bauleuten für nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist. Er zitiert hier aus dem Psalm 118. Und die Tradition, die Geschichte dahinter ist, als der Tempel gebaut worden ist, unter Salomo. Da lesen wir im 1. Könige 6 steht das, dass im Tempel selbst Hammer und Meißel, nee, da war kein Geräusch von Hammer und Meißel, da war Stille. Diese Steine, die sind im Steinbruch behauen worden und das waren Riesendinger. In der Klagemauer, glaube ich, sind noch ein paar oder irgendwie so von diesen großen Kunststeinen. Und die wurden im Steinbruch behauen und so genau, dass als sie die im Tempel zusammengesetzt haben, da war nicht mal Platz mit dem Messer dazwischen reinzufahren. Die haben perfekt gepasst. Und sie haben den Tempel gebaut und irgendwann, wo der letzte Stein, der wichtigste Stein, der Eckstein eingesetzt werden sollte, war er nicht da. Und die Bauleute, die haben ihn in den Steinbruch gesandt und haben gesagt, hey, was ist mit dem Eckstein da? Und die haben gesagt, ja, wir haben ihn schon vor Wochen zu euch geschickt. Und irgendwer hat sich erinnert, ah, das war der Stein, den wir da runtergeworfen haben. Vom Tempelberg runter in das Tal Hinnom, wo der Name Gehenna herkommt auch, oder für Hölle. Das ist ganz interessant. Und Petrus sagt, Jesus, das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, für nichts geachtet ist, der zum Eckstein geworden ist. Er zieht dieses Bild als prophetisch auf Jesus. Übrigens, später wird der Petrus schreiben, dass wir lebendige Steine sind. Und lasst euch aufbauen als ein geistliches Haus, als lebendige Steine. im 1. Petrus im 2. Kapitel schreibt er das. Wir sind lebendige Steine. Und hier, unser Leben hier auf der Erde, das ist der Steinbruch für uns. Das ist der Ort, wo wir bemeißelt werden, wo wir abgeschliffen werden. Und als lebendige Steine reiben wir uns manchmal aneinander die groben Ecken weg. Und wenn wir aber im Himmel kommen, dann werden wir perfekt zusammenpassen. Aber es ist wichtig, das zu verstehen. Sonst werden wir frustriert werden mit unserem Leben. Zu verstehen, dass das hier der Steinbruch ist. Und diese anderen lebendigen Steine, die Gott in unser Leben schickt. Die Arbeitskollegen, die Freunde, die Geschwister. Die Partner. Wir reiben aneinander. Und das ist gut so. Das ist der Ort hier, wo wir geschliffen werden, wo wir die harten Kanten wegkriegen. Wo wir dann perfekt zusammenpassen in dem geistlichen Tempel. Und ich glaube, wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir immer frustriert sein mit unserem Leben. Das ist ein wichtiges Prinzip. Vers 12 sagt Petrus, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Willst du errettet werden? Willst du heil werden? Petrus sagt, musst zu Jesus kommen. Kein anderer Name, kein anderer Weg. Das ist keine populäre Botschaft heute, aber das ist, was Jesus gesagt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater. Denn durch mich. Vers 13, ich liebe den Vers 13. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Ich liebe den Vers. Diesen Hohenpriestern, diesen Gebildeten, das waren die Theologen mit den Doktorentiteln. Die Leiter. Und sie sehen diese Fischer, das sind die irgendwo mit dem Slang so ein bisschen. Die vom Land draußen, von Galiläa, die ein bisschen, naja, ein bisschen zurückgeblieben waren. So haben die Leute in Jerusalem, das waren halt die einfachen Leute vom Land. So haben sie die gesehen. Und die haben nicht diese theologische Sprache gesprochen von der Universität von Jerusalem. Die haben nicht Theologie studiert. Aber als sie die Freimütigkeit des Petrus sahen und bemerkten, dass sie ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich. Und wir sehen Petrus in dieser ganzen Predigt, wie er immer wieder das Wort Gottes zitiert hat. Ganz, ganz exzellent. Das war ein Punkt, den ich letzte Woche noch machen wollte eigentlich. Wir hatten da Punkte angesehen von Menschen, Eigenschaften von Menschen, die Gott gebrauchen will. Das ist auch eine Eigenschaft, dass wir Männer und Frauen des Wortes sind, dass wir das Wort Gottes kennen. Aber die Leute waren verwundert, die waren weggeblasen und sie haben ja aber erkannt, dass sie mit Jesus gewesen waren, diese ungebildeten Leute. Und das wünsche ich mir für mein Leben, für unser Leben. Gott gebraucht normale Menschen. Du musst nicht den theologischen Abschluss von irgendwo haben. Du musst nur Zeit mit Jesus verbringen. Ich glaube, das ist das, was Gott tun will. Gerade in Deutschland, wo alles so ausbildungsorientiert ist, ausbildungszentriert. Und wenn du nicht den Uni-Abschluss hast, wenn du nicht Theologie studiert hast, der Gelehrte bist, dann wirst du nicht anerkannt. Und ich glaube, dass Gott das alles ignorieren wird und normale Menschen wie dich und mich gebrauchen wird, um das Land zu erreichen. Ich war letzte Woche auf einer Pastorenkonferenz und es ist witzig, sich die Leute anzuschauen, die der Herr da gebraucht. Die haben alle keinen biologischen Abschluss gefunden. Und ich fühle mich so, ich bin ein ungelehrter, ein ungebildeter Mensch. Aber ich wünsche mir, dass die Leute sehen, dass ich mit Jesus gewesen bin. Das ist das, was den Unterschied macht in unserem Leben. Und das ist das, was die Leute merken, wenn sie Jesus in uns sehen. Wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, dann verändert uns Jesus. Und macht uns mehr ihm ähnlich. Ich denke an den Mose, wie der diese 40 Tage am Berg verbracht hat, wo er das Gesetz empfangen hat. Und als er dann einfach in der Gegenwart Gottes, und als er vom Berg hinuntergekommen ist, hat sein Gesicht gestrahlt. Und es ist ihm nicht einmal selbst aufgefallen. Er hat einfach Zeit mit Gott verbracht. Und wie er vom Berg runterkam, hat sein Gesicht gestrahlt. Obwohl er das Gesetz gebracht hat. Und das ist ein gutes Prinzip. Manchmal in unserem Leben müssen wir das Gesetz bringen, Leute. Müssen wir harte Sachen sagen, vielleicht Regeln aufstellen, wenn wir im Kinderdienst arbeiten oder mal eigene Kinder haben, vielleicht als Chef. Aber wenn wir mit dem strahlenden Gesicht kommen, wenn wir Zeit mit Jesus verbracht haben und dieses Strahlen von Jesus am Gesicht haben, dann können die Leute auch dieses Gesetz annehmen. Oder die Regeln oder die unangenehmen Dinge, die man manchmal sagen muss. Und ich habe so viele Fehler gemacht, wo ich versucht habe, das Gesetz zu bringen, die Regeln aufzustellen, ohne dass mein Gesicht gestrahlt hat. Was dann passiert ist, die Leute rebellieren automatisch dagegen. Und mit Recht, wir müssen Zeit mit Jesus verbringen. So dass unser Gesicht strahlt, dass wir die Wahrheit in Liebe sagen. Und dann können die Leute, die Kinder, wer immer das annehmen. Sie bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie machen eigentlich zwei Fehler hier. Der erste Fehler ist, dass es ungebildete Leute waren. Das stimmt nicht. Okay, sie haben nicht den Doktortitel, den theologischen, aber die waren 3 Jahre lang mit Jesus. Und das ist das Beste, die beste Ausbildung, die du haben kannst. 3 Jahre von Jesus selbst gelehrt. Den zweiten Fehler, den sie machen, ist, dass sie sagen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Nein, sie waren mit Jesus. Jesus ist da. Der war genau da bei ihnen vor dem Hohen Rat. Und Jesus ist auch mit uns. Er hat gesagt, er wird uns niemals verlassen. Und im Vers 14, und da sie den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sahen, konnten sie nichts dagegen sagen. Ich mag das auch. Wir brauchen mehr Menschen in unseren Gemeinden, die geheilt worden sind von Gott. Mehr Lahme. Leute, mehr 10 Leute, die verloren waren, Beziehungen, die zerbrochen waren und wo Gott das heilt. Wir können theologische Argumente führen, wir können diskutieren mit den Leuten. Das kann man alles rumdiskutieren und streiten, aber ein Zeugnis, ein verändertes Leben können die Leute nicht anzweifeln. Und da steht der Lahme, der Mensch, der geheilt worden war, und sie konnten nichts dagegen sagen. Anderer Punkt hier, der Gelähmte, der ist zu denen gestanden. Die hätten zum Tode verurteilt werden können da und den Gelähmten hätten sie gleich mitnehmen können. Es ist nicht nur im Tempel gejubelt, bei ihnen gestanden, ihnen gedankt, sondern da ist auch bei ihnen gestanden, als es schwierig war, ist ihnen beigestanden. Und das ist auch was wir lernen können, dass wir erstens zu Jesus stehen, nicht nur, wenn es gut geht, sondern vielleicht, wenn die Leute schlecht über Jesus reden oder uns blöd darstellen wollen. Und dass wir auch zueinander stehen, wenn wir
wenn wir durch schwierige Zeiten gehen.
Und das werden wir, sobald wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, wie der Petrus, werden wir verfolgt werden, wenn wir Satan und seine Mächte beginnen, uns anzugreifen. Weil dann sind wir ein Mensch, der gestoppt werden muss, aus der Sicht des Feindes. Der Feind hat keine Angst vor Menschen, die so seicht dahinschwimmen. Aber vor Menschen, die brennen mit dem Heiligen Geist. Und so ist es nichts Ungewöhnliches, wenn wir da angegriffen werden, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Vers 14. Da sie den Menschen sahen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen, konnten sie nichts dagegen sagen. Nachdem sie ihnen aber befohlen hatten, aus dem Hohen Rat zu gehen, überlegten sie miteinander und sagten, was sollen wir diesen Menschen tun? Denn dass wirklich ein deutliches Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die zu Jerusalem wohnen, und wir können es nicht verleugnen. Wie gesagt, ein verändertes Leben kann man nicht verleugnen. Über Theologie oder so kann man diskutieren, aber ein verändertes Leben konnten sie nicht verleugnen. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet werde, lasst uns sie ernstlich bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören, als auf Gott urteilt selbst. Urteilt selbst, ob es richtig ist, auf euch zu hören oder auf Gott zu hören. Das ist immer ein Prinzip. Gott sagt uns, wir sollen den Autoritäten, die er über uns gesetzt hat, ob das staatliche Autorität ist, Arbeit oder was immer, wir sollen es respektieren. Wir sollen uns unterordnen. Aber wenn die was von uns verlangen, was gegen das Wort Gottes ist, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir müssen immer Gott mehr gehorchen. Und dann sagen sie, denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Paulus sagt später, hey, mir brennt es auf dem Herzen, ich kann nicht schweigen. Und ich erfahre das in meinem Leben, je mehr ich mit Jesus erlebe, je mehr ich ihn wirken sehe in meinem Leben, in den Menschen um mich, desto einfacher ist es, Zeugnis zu geben. Desto einfacher ist es, darüber zu sprechen. Er sagt, es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie strafen sollten. Um des Volkes willen, denn alle verherrlichten Gott, um dessen Willen, was geschehen war. Denn der Mensch war mehr als 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Alle verherrlichten Gott. Nicht den Petrus und nicht den Johannes. Sie verherrlichen Gott. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir nicht die Aufmerksamkeit auf uns selbst ziehen oder die Ehre von Gott nehmen wollen. Das ist ein gutes Zeugnis. Alle verherrlichten Gott. Das wünsche ich mir in meinem Leben. Vers 23. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Herr, wo gehst du hin, wenn du Probleme hast oder wenn es dir schlecht geht? Zu den Brüdern und Schwestern? Zum Herrn? Oder zum Kühlschrank oder Fernseher? Oder ins Pub oder wo immer? Wo wir hingehen, wenn es uns schlecht geht, das sagt viel drüber aus, wo wir stehen geistlich. Gehen wir zu den Geschwistern und sagen wir, hey, ich muss Zeit mit Gott verbringen, Zeit in Gemeinschaft verbringen. Oder gehen wir woanders hin. Sie kamen zu den Iren und verkündeten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Ha, da ist Kraft, wenn wir in Einheit beten. Und das ist ein tolles Modellgebet wieder, was wir hier sehen. Das ist toll, wenn wir die Gebete in der Schrift studieren können, dann kann man viel davon lernen. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Sie fangen an, wieder über die Größe Gottes nachzudenken. Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat. Und das ist so hilfreich, wenn wir nachdenken, zu wem wir beten. Ist der allmächtige Gott, der alles gemacht hat, was da ist. Alles. Und es hilft, wenn wir, gerade in schwierigen Situationen, wenn wir diesen Schritt zurück machen und das ganze Bild anschauen. Oft können wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Wenn wir das große Bild ansehen und sehen, oh Gott, du sitzt auf dem Thron, du bist der Herrscher, du bist der Schöpfer. Du trittst für mich ein und du liebst mich. Wir können, ich glaube, vier verschiedene Dinge tun, wenn es uns schlecht geht. Wir können zurückschauen auf die Vergangenheit, aber geht es uns noch schlechter. Wir können um uns herum schauen auf unsere Umstände. Das bringt uns auch nicht weiter. Wir können vorausschauen, voll Sorgen, wie die Zukunft werden wird, oder wir können aufschauen. Wir können auf Gott schauen. Und wir können sagen, Herrscher, der du den Himmel und die Erde geschaffen hast. Und was für eine wunderbare Beziehung wir zu Gott haben, dass wir seine Kinder sein dürfen. Dass er uns erlöst hat. In Römer 8, im Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Herrscher, der du den Himmel und die Erde erschaffen hast, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben. Ja, noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist und der sich für uns verwendet. Wo ist Jesus gerade? Zu Rechten Gottes. Und er tritt für uns ein. Er macht Fürbitte für uns beim Vater. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, die Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, wie in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott uns lieb hat, wer kann gegen uns sein? Unser erster Schritt in dem Gebet, sie schauen auf Gott, sie schauen auf seine Größe. Und dann werden unsere Probleme klein, wenn wir auf Gott schauen. Und dann im Vers 25, der du durch den Heiligen Geist und den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast, warum toben die Nationen und sammeln eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sie sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Und ich mag in Vers 28, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen soll. Zweiter Schritt, sie sagen, das war alles prophezeit, das war alles vorherbestimmt. Gott, du bist groß, du bist wunderbar, du liebst uns und übrigens, du hast alles unter Kontrolle. Gott ist treu zu seinen Verheißungen, das ist das, was du vorhergesagt hast. Und Gott wird auch treu zu seinen Verheißungen stehen in unserem Leben. Irgendwie versucht der Feind uns es immer einzureden. Ja, Gott war treu dem Abraham und dem Mose und dem David. Aber du, Günther, du bist der erste Mensch, dem Gott nicht treu sein wird. Du bist der Erste, den er im Stich lassen wird. Nee, Gott ist treu. Gott wird zu seinen Verheißungen stehen. Und Gott hat die Kontrolle. Und alles, was in unserem Leben passiert, ist gefiltert von einem liebenden Vater. Alles, was der Vater zulässt, lässt er zu unserem Guten. Wir haben die Verheißung im Römer 8, 28, dass alle Dinge dienen zum Guten, dienen, die Jesus lieben. Und dann Vers 39, und nun Herr, zieh an ihre Drohungen. Jetzt kommen sie endlich zur Fürbitte. Nun Herr, zieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Und strecke deine Hand aus zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wofür beten sie? Sie beten nicht, Herr, nimm diese Schwierigkeiten, nimm diese Umstände von mir weg. Sondern sie beten, stärke uns, Herr. Ich habe es gestern, ich habe so ein kleines Büchlein, wo für jeden Tag so eine Bibelstelle und irgend so ein Spruch dabei ist. Und da war ein Zitat von Phillips Brooks, wer immer der ist. Und er hat gesagt, ich bete nicht um eine leichtere Last, sondern um einen stärkeren Rücken. Das ist das, was die Jünger gemacht haben. Nicht Herr, nimm mir diese Schwierigkeiten von mir weg, sondern Herr, gib uns Kraft, dir gehorsam zu sein. Gib uns Kraft, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Gott zu verherrlichen. Wenn wir darum beten, um Gottes Kraft, seinen Willen zu tun, dann wird er uns immer die Kraft dazu geben. Immer. Und dann im Vers 31, als sie gebetet hatten, sein Gebet, das Gott erhört, wenn wir ihn verherrlichen wollen. Als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie mussten es nicht aus eigener Kraft tun, sondern Gott hat sie mit Kraft erfüllt. Mit Heiligen Geist. Und erkennt ihr da was mit dem Heiligen Geist? Es gibt kein Muster. Wir sehen auch, dass wir immer wieder mit Heiligen Geist erfüllt werden können. Dieselben Leute, zumindest einige davon, der Petrus und der Johannes ganz sicher, die waren am Pfingsttag da, wo der Heilige Geist ausgegossen worden ist und der Heilige Geist auf sie gekommen ist und sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Hier sehen wir, dass die gleichen Leute nochmals mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Es ist eine fortwährende Erfahrung. Jeden Tag können wir sagen, Herr, erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Herr, rüst mich zu. Herr, stärk mich. Und sie wurden mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Nochmal, wozu ist diese Stärkung, diese Zurüstung da vom Heiligen Geist? Kraft und Mut zu haben, das Wort Gottes zu verkündigen. Zeugen zu sein. Nicht seltsame Dinge zu tun. Zu bellen oder rumzufliegen oder einfach verrückte Dinge zu tun. Nee, dass wir Zeugen sind. Vers 32. Die Menge derer aber, die gläubig geworden war, ein Herz und eine Seele. Wie können wir eins werden? Wie können wir ein Herz und eine Seele werden? Oder ein Sinn, können wir uns vielleicht übersetzen? Ich denke, dieses eine Herz, diesen einen Sinn, den sie gehabt haben, war das Herz von Gott und den Sinn Gottes. Da kommt Einheit her, wenn wir uns auf Gott ausrichten. Oder anders gesagt, wenn wir Gottes Herz haben, wenn wir seine Liebe haben und seine Einstellung haben. Wenn wir andere mit Gottes Augen sehen. Da kommt Einheit her. Stell dir die Person vor, die du am wenigsten leiden kannst. Und dann überleg dir, wie sieht Gott sie? Was ist Gottes Herz für die Person? Was ist Gottes Sinn? Es ist Gnade, es ist Liebe. Was sind Gottes Absichten für die Person, die du nicht ausstehen kannst? Es ist das Beste. Da kommt Einheit her, wenn wir ein Herz und eine Seele haben, wenn wir Gottes Herz haben und Gottes Sinn haben, da werden wir eins. Sie waren ein Herz und eine Seele und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Ich mag den nächsten Vers. Mit großer Kraft legen die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf allen. Große Kraft und große Gnade. Große Kraft. In Epheser 1 schreibt der Paulus, dass dieselbe Kraft in uns wohnt, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Große Kraft und Kraft und große Gnade. Boah, ich brauche das. Ich brauche große Gnade. Und Gott ist so gnädig. Gott ist so gnädig. Und Gott hat auch große Gnade auf deinem Leben. Gott ist so gnädig. Vers 34. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkaufens und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zuteil, so wie einer Bedürfnis hatte. Ah, die frühen Christen waren Kommunisten. Nee, das waren sie nicht. Was sagen die Kommunisten? Die Kommunisten sagen, das, was dir gehört, gehört mir. Was haben die Jünger hier gesagt? Das, was mir gehört, gehört dir. Ein Riesenunterschied. Es war freiwillig. Das sehen wir im Kapitel 5, im Vers 4. Petrus sagt, blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung. Seht, der Robin Hood war kein Christ. Zumindest nicht das christliche Prinzip. Dieses Prinzip, wir nehmen mit Gewalt den Reichen oder denen, die mehr haben, nehmen wir mit Gewalt was weg und geben es den Armen. Das ist nicht christlich. Das ist nicht das, was Gott sagt. Gott sagt, du sollst nicht stehlen in den 10 Geboten. Und um auf den Kommunismus zurückzukommen oder Sozialismus, ich glaube, wenn Gott sagt, du sollst nicht stehlen, gilt das auch für Regierungen. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ich glaube, die Bibel lehrt Privatbesitz, aber mit Barmherzigkeit. Ich glaube, das ist das, was die Bibel lehrt. Die Situation hier war Pfingsten. Heiliger Geist wurde ausgegossen. Petrus predigt, 3000 Leute bekehren sich. Heilt den Lahmen, 5000 Männer bekehren sich. Und die Leute kamen von überall her, von Asien, von Afrika, von Rom. Und die haben gespürt, hey, wir müssen zusammenbleiben, wir müssen gelehrt werden, wir müssen gegründet werden im Glauben. Wir brauchen diese Gemeinschaft mit den Christen, mit den Aposteln. Und das war der Kontext. Und die Christen in Jerusalem haben gesagt, hey, wir müssen unseren Brüdern und unseren Schwestern hier helfen, dass sie hier bleiben können bei uns. Und aus freiem Willen, aus Liebe, haben sie Dinge verkauft, um ihren Brüdern und Schwestern auszuhelfen. Das ist das biblische Prinzip. Und das ist nicht Kommunismus, wo mit Gewalt irgendein Diktator oder irgendeine Partei oder irgendeine Gruppe wem was wegnimmt und das meiste für sich selbst einsackelt und ein bisschen was weitergibt vielleicht an andere. Nee, Liebe, Barmherzigkeit. Und Liebe ist praktisch. Liebe heißt geben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. 1. Johannesbrief haben wir das gelesen, im Kapitel 3, Verse 16 bis 18. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Sind Liebe ist immer praktisch und das war sehr praktisch für den Jüngern da. Jetzt werden wir ein gutes und ein schlechtes Beispiel sehen. Das gute Beispiel im Vers 36. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Interessant, er war ein Levit. Die Leviten dürfen ja eigentlich gar keinen Acker besitzen. Hat das Gesetz gesagt. Aber das Gesetz funktioniert nicht. Und irgendwie hatte der doch einen Acker. Vielleicht auf Zypern. Aber ein gutes Beispiel, der Barnabas, oder Josef hat er geheißen, der Joe, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde. Das heißt Sohn des Trostes. Dieses Wort Trost ist dasselbe Trost, selbe Wort, wo Jesus gesagt hat, der Heilige Geist ist unser Tröster, ist das Wort Paraklesis. Dasselbe Wort, was für den Heiligen Geist verwendet wurde als der Tröster. Das ist einer, der dir zur Seite kommt, einer, der für dich eintritt, einer, der dich tröstet, einer, der dich ermutigt. Und ich glaube, Gott beruft jeden von uns, ein Barnabas zu sein. Oder eine Barnabasin, wie immer der weibliche Name davon ist. Und es ist praktisch. Denk an jemanden, dem du zur Seite kommen kannst. Für den du so ein Barnabas sein kannst. An irgendjemanden, der Ermutigung oder der Trost braucht. Und dann fang an, für ihn zu beten oder für sie zu beten. Und tu irgendwas Praktisches. Ruf an, sag ein nettes Wort, schreib eine Karte. Gott beruft uns, Söhne und Töchter des Trostes zu sein, die zur Seite kommen, die ermutigen, die trösten. Das war das gute Beispiel, jetzt kommt das schlechte Beispiel. Kapitel 5, Vers 1. Ein Mann mit Namens Ananias. Ananias heißt, Gott ist gnädig. Und mit Sapphira, seiner Frau. Sapphira heißt, ist die Schöne. Die Schöne. Beautiful. Der verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste, und brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb, und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Der Heilige Geist ist eine Person. Dritte Person der Dreieinigkeit, der Heilige Geist ist Gott. In Vers 3 sagt Petrus, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Und in Vers 4 sagt er, nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Ist eine Person, nicht eine Energie. Die Menschen wollen das heute gern wegdiskutieren, den Heiligen Geist entweder nicht als Gott anerkennen oder die Sekten machen das oder nicht als Person. Es ist viel angenehmer, so eine Energie zu haben. Wir wollen Wir wollen keinen Gott haben, vor dem wir wirklich verantwortlich sein müssen. Ne? Deswegen machen wir aus dem Vater, machen wir unseren alten Herrn. Aus Gott dem Sohn machen wir einfach einen guten Menschen und den Heiligen Geist machen wir zu Energie, zu irgendwas Unpersönlichem. Weil, ich meine, wenn Gott eine Person ist, dann hat er wahrscheinlich eine Vorstellung von was richtig und was falsch ist und dann müssen wir ihm verantwortlich sein und der ganze Trend New Age geht alles in die Richtung. Wir wollen, die Menschen wollen Kraft, Power, aber ohne Verantwortlichkeit, ohne Rechenschaft. Und die ganze New Age Bewegung, Magie, was immer da modern ist, auch manche von diesen komischen, seltsamen neuen Wellen, aber das geht auch schon bedenklich in die Richtung. Wo wir Kraft wollen, wo wir irgendwelche Erfahrungen wollen, aber nicht wirklich verantwortlich sein wollen vor Gott. Vers 5, als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten, das glaube ich. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr, sag mir, ob ihr für so und so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach, ja, für so viel. Petrus sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Ruhte im Heiligen Geist. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Wir denken uns, Mann, okay, also die haben nicht alles gegeben, haben so getan, als hätten sie alles gegeben, aber haben nicht alles gegeben. Es ist nicht ein bisschen überzogen, es ist nicht ein bisschen streng, dass sie gleich sterben, dass der Herr sie gleich totschlägt. Es gibt ein Prinzip in der Bibelauslegung. Und das ist, dass Gott manchmal solche Präzedenzfälle schafft. Wo er zu einem Zeitpunkt in der Geschichte einen ganz starken Punkt macht, starke Aussage trifft, an die man sich zu allen Zeiten erinnern kann. Und der Punkt muss dann auch nicht wiederholt werden in der Zukunft. Wir sehen das im Alten Testament, als das Volk Israel und der Josua in das verheißene Land eingezogen ist. Und da war diese große, mächtige Stadt Jericho. Und wir kennen alle die Geschichte, wo sie drum herum gezogen sind und der Herr hat die Mauern herausfallen lassen und sie haben die Stadt eingenommen. Aber der Herr hat gesagt, rührt nichts an, was in der Stadt ist, das soll alles, lasst alles dort, das soll mir heilig sein, mir zum Opfer. Und da gab es einen Typen namens Achan. Und er hat da irgendwann babylonische Kleider gesehen und ich glaube Silber oder Gold und hat ein bisschen was gemobst, hat sich gedacht, ah, das Zeug liegt da rum. Was soll's, ich baue mir das mal kurz aus. Und hat es mitgenommen. Und dann sind sie hinaufgezogen gegen so eine ganz kleine Stadt, gegen so einen Kaff, Ai. Und sie sind besiegt worden. Josua hat den Herrn gefragt, was ist da los? Und der Herr hat zu Josua gesprochen und hat gesagt, da ist Sünde im Lager. Und er hat ihm offenbart, dass der Achan derjenige war, der gesündigt hat. Und was ist dann passiert? Sie haben ihn mit seiner ganzen Familie, mit seinen ganzen Viechern in so eine Grube und haben sie alle gesteinigt. Es war auch so ein starker Punkt, wo Gott einen Punkt gemacht hat und gesagt hat, Sünde ist tödlich. Als sie in das neue Land gekommen sind, hat Gott ihnen die Ernsthaftigkeit von Sünde gezeigt. Und wir sehen auch, dass auch andere verletzt worden sind, Unschuldige, seine Familie, das Volk, das besiegt worden ist. Und Sünde bringt immer Schmerz. Das ist ein Grund, warum Gott sie hasst. Sünde bringt immer Schmerz der Familie, denen, die um dich sind. Deswegen sagt Gott, dass es schlecht ist. Sünde ist nicht schlecht, weil Gott es sagt, sondern Gott sagt es, weil es schlecht ist. Weil er weiß, dass da immer Schmerz ist, dass da Verletzung ist. Und Gott, das war der Punkt, den Gott damals gemacht hat, als sie in dieses neue Land reingezogen sind, in das verheißene Land. Sünde ist tödlich, es verletzt, Sünde ist ernst. Musste den Punkt nicht mehr wiederholen in der Zukunft. Jetzt sehen wir es, wenn wir so sagen wollen, ein neues geistliches Land. Die Gemeinde ist geformt, der Heilige Geist ausgegossen, Menschen haben sich bekehrt, ein neuer geistlicher Aufbruch. Und Gott macht wieder einen Punkt. Er sagt wieder Sünde, in dem Fall Heuchelei, das war das Problem. Nicht, dass sie Geld zurückbehalten haben. Petrus sagt, hey, was sind alles dein, was sind unter deiner freien Verfügung? Aber die beiden waren auch so Leute, die vorgegeben haben, geistlicher zu sein, als sie wirklich sind. Die vorgegeben haben, wir haben alles gegeben. In Wirklichkeit nicht. Und den Punkt, den Gott hier macht, ist Heuchelei, ist tödlich. Ein starken Punkt, der in alle Zeit, an den man sich in aller Zeit erinnert. Seid ihr nicht froh, dass wir heute nicht mehr so bestraft werden? Auf dieselbe Art. Dass wir einfach diese Bibelstelle studieren dürfen und sehen können, was Gott über Sünde denkt und so lernen dürfen. Was wird passieren, wenn Gott uns heute noch so bestrafen wird für Heuchelei? Wir haben eine sehr kleine Gemeinde, vielleicht ein, zwei, wahrscheinlich immer. Sicher hättet ihr keinen Pastor. Wenn wir da im Lobpreis stehen und singen, das Höchste meines Lebens ist, dir folgen her, da gibt es einen Bereich in meinem Leben, wo ich eigentlich gar nicht will, das Singen das Höchste meines Lebens ist und Leute fangen an umzufallen. Wir haben gesungen, wir loben dich, wir danken dir. Wenn ich mich den ganzen Tag nur beschwert habe und gemotzt habe gegen Gott. Lass die Welt unwichtig sein für mich und im Hinterkopf denke ich an das neue Auto oder dann fliegen die Letzten um. Ist gut, dass wir unter Gnade leben dürfen. Aber Gott hat hier einen starken Punkt gemacht, dass wir für immer lernen können davon. Und der Punkt ist, dass Heuchelei tödlich ist. Das war das eine, was Jesus gehasst hat, was er nicht ausstehen konnte. Jesus hat die Gemeinschaft mit den Sündern geliebt, mit den Zöllnern, hat sich wohlgefühlt bei den Sündern, bei den Huren. Das war kein Problem für Jesus. Aber zu denen, wo er Wehe gesagt hat, das waren die Heuchler, das waren die Pharisäer, die vorgegeben haben, geistlicher zu sein, als sie wirklich sind, die an den Straßenecken gebetet haben, sodass alle gehört haben, die ihr Geld eingeworfen haben, das alle gesehen haben. Das waren so die Namenschristen, die Kirchengeher, die irgendwann die Phrasen gelernt haben, preis den Herrn, Bruder, Lob und Dank und Halleluja. So was es noch gibt. Aber wo das nicht echt war. Das Wort für Heuchler im Griechischen ist interessant. Das ist das Wort Hypokrites. Da kommt das Englische. Hypocrite. Kommt davon her. Das war ursprünglich im griechischen Theater. Das waren die Schauspieler, die die Masken getragen haben. Masken. Die was anders vorgegeben haben, ein Anschein von etwas, was sie nicht sind. Gott weiß es, dass wir irdene Gefäße sind, dass wir zerbrechlich sind, dass wir schwach sind, dass wir Dreck sind, einfach irdene Gefäße, und das stört ihn nicht. Jesus ist rumgehangen mit den Sündern, das stört ihn nicht. Jesus liebt Gemeinschaft mit echten Menschen, mit ehrlichen Menschen. Aber Heuchelei ist tödlich. Heuchelei tötet unser Zeugnis. Wenn Menschen vorgeben, geistlich zu sein, Christen zu sein. Und dann, was nur dir schon mal passiert ist, dann wirst du beschissen von einem Christen oder betrogen. Und viele Leute sagen, ah, diese Christen sind solche Heuchler, deswegen gehe ich nicht in die Gemeinde. Deswegen komme ich nicht zu Jesus. Ist keine Entschuldigung, ist eine blöde Ausrede. Weil wenn du keine Heuchler magst, dann bekehr dich. Ich meine, in der Hölle wirst du die ganze Ewigkeit mit Heuchlern verbringen. Wenn du sie nicht ausstehen kannst, dann komm zu Jesus und bekehr dich. Und hab Gemeinschaft. Das ist dumm, ne? Und wir können zugeben, dass wir nicht vollkommen sind. Ich glaube, wir sind die Ersten, die sagen, nee, wir sind lahme, wir sind nicht vollkommen. Nee, deswegen sind wir hier. Die Gemeinde ist ein Krankenhaus. Du gehst halt ins Krankenhaus und sagst, ach, ich war im Krankenhaus, all diese kranken Leute, die da rumhumpeln, die da rumkotzen. Ach, das ist eklig, ekelhaft. Das ist blöd, das sagt keiner. Nee, das Krankenhaus ist dazu da, für die Leute. Und deswegen sind wir hier. Dafür ist die Gemeinde da, für Verletzte auf dem Weg der Gesundung. Wie das Krankenhaus. Aber nichtsdestotrotz, Heuchelei hält viele Leute ab, zu Jesus zu kommen, auch wenn es oft eine Ausrede ist. Zweite, was Heuchelei tötet, ist unsere Freude. Wenn wir Masken tragen, wenn wir heucheln, dann fangen wir an, andere zu analysieren und zu schauen, an welchen Punkten sie Heuchler sind. Dann fangen wir an, kritisch zu sein, dass wir uns ein bisschen besser fühlen mit unserem eigenen Mist. Und wir verlieren die Freude. Wir verlieren die Freude von dieser einfachen, offenen Beziehung mit dem Herrn, wo wir offen sind vor uns selbst, vor dem Herrn, wo wir einfach das sein können, wer wir sind. Und das können wir vor Gott. Du kannst du selbst sein. Gott kennt dich sowieso, er weiß eh alles. Wir brauchen keine Masken vor Gott. Und wir sollten auch keine Masken voreinander brauchen. Im Leib Christi. Und Heuchelei tötet unseren Frieden. Wenn wir anfangen, Mauern aufzubauen, wenn wir anfangen, unser echtes Gesicht zu verstecken. Fällt mir eine Geschichte ein, der Abraham Lincoln, glaube ich, ist mal gefragt worden, oder beschuldigt worden, dass er so ein Mann, ein Heuchler ist, ein Mann mit zwei Gesichtern. Und er hat geantwortet, wenn ich zwei Gesichter hätte, glaubst du wirklich, ich würde das tragen? Aber Heuchelei tötet unseren Frieden, wenn wir uns verstecken, wenn wir Masken tragen. Was ist, wenn jemand herausfindet, wie ich wirklich bin? Was ist, wenn jemand mein wirkliches Ich sieht? Diese Furcht, entlarvt zu werden. Und das raubt unseren Frieden. Das ist nicht das, was Gott will. Gott will, dass ich selbst bin. Dass ich der bin, der, wie er mich erschaffen hat. Wir müssen nicht irgendwem nachahmen, wir müssen nicht diese komischen religiösen Spielchen spielen. Wer ist geistlicher als der andere? Phrasen lernen, die Masken tragen. Das brauchen wir nicht. Der Herr sagt, ich kenne dich und ich liebe dich, so wie du bist. Und wirklich, ich mag dich. Manchmal, ich muss wirklich lachen über dich. Ich bin gern mit dir zusammen. Und die Bereiche, die Veränderung brauchen in deinem Leben, ich werde in dir wirken. Ich werde mich darum kümmern. Heuchelei ist tödlich. Es werden Menschen verletzt deswegen. Und deswegen sagt Gott, ich mag es nicht. deswegen toleriere ich das nicht. Und ich glaube, in Jesus sind wir berufen, die freiesten Menschen von allen zu sein. Wir brauchen keine Masken vor Gott. Wir können wir selbst sein. Heuchelei ist Nachahmung, das ist was von außen. Ne? Wir setzen außen eine Maske auf, versuchen die Geistlichen zu spielen. Das, was Jesus tut, das ist von innen nach außen. Jesus verändert uns. So sei frei. Genieß die Tatsache, dass du gerettet bist, dass Jesus dir vergeben hat, dass Jesus dich liebt und dass der Herr in dir wirkt. Wir müssen jetzt so kanonische Scheinchristen werden. Nee, wir können offen sein vom Herrn. Herr, du meinst, du liebst mich wirklich? Ich meine, so wie ich bin mit meinem Humor oder mit dem Humor, der mir fehlt oder mit der Eigenart und der Herr sagt dir, ja, ich liebe dich. Ich habe dich so gemacht, sei du selbst. Und ich kümmere mich um die Dinge, die Veränderung brauchen. Ich werde das in deinem Herzen. Genieße einfach die Zeit mit mir. In Vers 11, es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Das ist kein Wunder. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen. Gab es eine wirkliche Trennung durch diesen Vorfall. Und wir sehen, dass die es nicht wirklich ernst gemeint haben mit Gott, dass die ferngeblieben sind. Die haben sich nicht mehr angeschlossen, den Aposteln und den Jüngern. Aber die Jesus gefunden haben, die waren Christen. Die wurden in Scharen, ich mag das. Umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen. Und so die frühe Gemeinde war eine Gemeinde, die hatte große Kraft im Heiligen Geist, hatte große Gnade, aber da war auch eine große Reinheit da und das hat die Menschen angezogen. Und das ist das, was auch Menschen heute anziehen wird. Wenn sie sehen, wie der Heilige Geist in uns wirkt, Gottes Kraft, veränderte Leben. Wenn sie die Gnade sehen, die Jesus für uns hat, die Freiheit, die wir haben, dass wir keine Masken mehr brauchen und diese Reinheit vor Gott, das wird Menschen anziehen. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir selbst sein dürfen vor dir. Wir danken dir für deine Gnade, Herr. Ich danke dir, dass ich keine Masken tragen muss. Nicht vor dir, nicht vor anderen. Ich danke dir, Jesus, dass du gern mit Sündern zusammen warst. Herr, du kennst uns. Wir sind nur Staub, tönerne, irdene Gefäße. Und du liebst Gemeinschaft mit normalen, echten Menschen. Herr, wir müssen uns nicht verstecken oder irgendwas vorgehen. Und dafür danke ich dir, Herr. Und ich bitte dich, Herr, wenn es irgendeinen Bereich in unserem Leben gibt, Herr, wo wir da einfach Heuchler waren und vorgegeben haben, geistlicher zu sein oder irgendwo, Herr, dass wir dir das einfach hinlegen und zurücklassen. Wir brauchen das nicht. Jesus, du hast uns erlöst, du hast uns vergeben. Du liebst uns so, wie wir sind. Und da können wir sicher sein. Und hilf uns, Herr, dass wir einander ermutigen, dass wir einander lieben. Und Jesus, bau du deine Gemeinde. Nicht, weil es wir verdient haben, sondern weil wir so gut sind wie wir. weil wir in dich verliebt sind und von dir total beeindruckt sind, Jesus. Und weil du so gut bist in unserem Leben, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du uns errettet hast. Ich danke dir, Herr, dass du uns lieb hast, so wie wir sind. Mit all unseren Schwächen, Herr, mit all unserer Zerbrechlichkeit.